Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ich habe mich oft gefragt, ob die Mehrheit der Menschheit jemals innehält, um über die gelegentlich titanische Bedeutung von Träumen und der obskuren Welt, zu der sie gehören, nachzudenken. Während die meisten unserer nächtlichen Visionen vielleicht nur schwache und fantastische Spiegelungen unserer Wacherfahrungen sind, Freud mit seiner kindlichen Symbolik dagegen sagt etwas anderes. Gibt es noch einen gewissen Rest, dessen irdischer und ätherischer Charakter keine gewöhnliche Deutung zulässt und dessen vage, erregende und beunruhigende Wirkung möglich winzige Einblicke in eine Sphäre geistiger Existenz suggeriert, die nicht weniger wichtiger ist als das physische Leben, aber von diesem durch eine fast unüberwindbare Barriere getrennt ist? Nach meiner Erfahrung kann ich nicht daran zweifeln, dass der Mensch, wenn er das irdische Bewusstsein verloren hat, tatsächlich in einem anderen, körperlosen Leben verweilt, das sich von dem uns bekannten Leben weit unterscheidet und von dem nach dem Aufwachen nur die geringsten und undeutlichsten Erinnerungen zurückbleiben. Aus diesen verschwommenen und bruchstückhaften Erinnerungen können wir bald viel ableiten, aber weniger beweisen. Wir können vermuten, dass im Traum Leben, Materie und Vitalität, so wie die Erde sie kennt, nicht unbedingt konstant sind und dass Zeit und Raum nicht so existieren, wie wir sie im Wachzustand verstehen. Manchmal glaube ich, dass dieses weniger materielle Leben unser wahres Leben ist und dass unsere eitle Anwesenheit auf dem terrestrischen Globus selbst ein sekundäres oder bloß virtuelles Phänomen ist. Aus einer jugendlichen Träumerei, die von Spekulationen dieser Art erfüllt war, erwachte ich eines Nachmittags im Winter 1900-1901, als in die staatliche psychopathische Anstalt, in der ich als Internierter diente, der Mann gebracht wurde, dessen Fall mich seither so unaufhörlich verfolgt hatte. Sein Name lautete Joe Slater oder Slater und seine Erscheinung war die eines typischen Bewohners der Catskills Mountain Region. Einer jener seltsamen, abstoßenden Nachkommen eines primitiven, kolonialen Bauerngeschlechts, dessen Isolation seit fast 300 Jahren in den hügeligen Festen einer wenig bereisten Landschaft sie zu einer Art barbarischer Degeneration hat sinken lassen, anstatt sich den ihren glücklicher platzierten Brüdern der dicht besiedelten Bezirke anzuschließen. Unter diesen seltsamen Leuten, die genau dem dekadenten Element des weißen Abschaums im Süden entsprechen, sind Gesetze und Moral nicht existent. Ihr allgemeiner geistiger Zustand ist wahrscheinlich niedriger als der jedes anderen Teils der amerikanischen Ureinwohner. Joe Slater, der unter der wachsamen Obhut von 4 Staatspolizisten in die Anstalt kam und als höchst gefährlicher Charakter beschrieben wurde, zeigte bei meinem ersten Anblick keinerlei Anzeichen seiner gefährlichen Veranlagung. Obwohl er weit über die mittlere Größe hinausgewachsen war und von etwas kräftiger Statur war, erweckte er durch das blasse, schläfrige Blau seiner kleinen, wässrigen Augen, den spärlichen und nie rasierten gelben Bartwuchs und das lustlose Herabhängen seiner schweren Unterlippe den absurden Eindruck harmloser Dummheit. Sein Alter war unbekannt, da bei dieser Art von Menschen weder Familienaufzeichnungen noch dauerhafte familiäre Bindung gibt. Doch aufgrund der Kahlheit seines Vorderkopfes und des verfallenen Zustandes seiner Zähne schätzte ihn der Chefarzt auf einen Mann von etwa 40 Jahren. Aus den medizinischen und gerichtlichen Unterlagen erfuhren wir alles, was wir über seinen Fall in Erfahrung bringen konnten. Dieser Mann, ein Vagabund, Jäger und Fallensteller, war in den Augen seiner primitiven Gefährten schon immer seltsam gewesen. Er hatte die Angewohnheit, nachts über die übliche Zeit hinauszuschlafen und wenn er aufwachte, sprach er oft von unbekannten Dingen in einer so bizarren Weise, dass er sogar in den Herzen der fantasielosen Bevölkerung Angst auslöste. Nicht, dass seine Sprache ungewöhnlich gewesen wäre, denn er sprach nie etwas anderes als den entwürdigenden Dialekt seiner Umgebung, aber der Tonfall und der Tenor seiner Äußerungen waren von solch rätselhafter Wildheit, dass niemand ohne Befürchtung zuhören konnte. Er selbst war im Allgemeinen ebenso erschrocken und verwirrt wie seine Zuhörer, und innerhalb einer Stunde nach dem Erwachen vergaß er alles, was er gesagt hatte, oder zumindest alles, was ihn dazu veranlasst hatte, das zu sagen, was er sagte. Er verfiel in eine rinderhafte, halb lächerliche Normalität wie die anderen Bergbewohner zurück. Als Slater älter wurde, hatte sich gezeigt, dass seine mütterlichen Entgleisungen allmählich an Häufigkeit und Heftigkeit zunahmen, bis sich etwa einen Monat vor seiner Ankunft in der Anstalt die schockierende Tragödie ereignete, die seine Verhaftung durch die Behörden zur Folge hatte. Eines Tages gegen Mittag nach einem tiefen Schlaf, den er gegen 5 Uhr nachmittags in einem Whiskyrausch begonnen hatte, war er plötzlich aufgewacht und hatte so schreckliche und unheimliche Schreie ausgestoßen, dass mehrere Nachbarn zu seiner Hütte kamen, einem dreckigen Stall, in dem er mit einer Familie lebte, die so unbeschreiblich war wie er selbst. Er stürzte hinaus in den Schnee und hatte keinerlei Klamotten an. Er warf seine Arme in die Höhe und begann eine Reihe von Sprüngen direkt nach oben in die Luft. Dabei schrie er seine Entschlossenheit heraus, eine große, riesige Hütte mit Helligkeit im Dach und in den Wäldern und im Boden und die laute, seltsame Musik weit weg zu erreichen. Nachdem 2 mittelgroße Männer versuchten, ihn zurückzuhalten, wehrte er sich mit wahnsinniger Kraft und Wut und schrie von seinem Wunsch und Bedürfnis, ein bestimmtes Ding, das leuchtet und bebt und lacht, zu finden und zu töten. Nachdem er einen der Festgenommenen mit einem plötzlichen Schlag vorübergehend außer Gefecht gesetzt hatte, stürzte er sich in einem dämonischen Rausch des Blutdurstes auf den anderen und schrie, er werde hoch in die Luft springen und sich durch alles brennen, was ihn aufhält. Familie und Nachbarn waren inzwischen in Panik geflohen, und als die Mutigeren von ihnen zurückkehrten, war Slater verschwunden und hinterließ ein unkenntlich breiartiges Ding, das noch eine Stunde zuvor ein lebendiger Mensch gewesen war. Keiner der Bergsteiger hatte es gewagt, ihn zu verfolgen, und wahrscheinlich hätten sie seinen Kältetod begrüßt. Als sie jedoch einige Morgen später seine Schreie aus einer entfernten Schlucht hörten, wurde ihnen klar, dass er irgendwie geschafft hatte, zu überleben und dass seine Beseitigung auf die eine oder andere Weise notwendig sein würde. Es folgte ein bewaffneter Suchtrupp, dessen Zweck, was auch immer er ursprünglich gewesen sein mag, zu dem eines Sheriff-Aufgebots wurde, nachdem einer der selten gesuchten State Troopers zufällig beobachtete, dann befragt und schließlich zu den Suchenden gestoßen war. Am dritten Tag wurde Slater bewusstlos in einer Baumhöhle aufgefunden und in das nächstgelegene Gefängnis gebracht, wo ihn Fremdenärzte aus Albany untersuchten, sobald er wieder bei Sinnen war. Ihnen gegenüber erzählte er eine einfache Geschichte. Er sagte, er sei eines Nachmittags gegen Sonnenuntergang eingeschlafen, nachdem er viel Alkohol getrunken hatte. Als er erwachte, fand er sich mit blutigen Händen im Schnee vor seiner Hütte stehend, die verstümmelte Leiche seines Nachbarn Peter Slater zu seinen Füßen. Entsetzt hatte er sich in den Wald geflüchtet, in dem Wagen bestreben, dem Ort seines Verbrechens zu entkommen. Darüber hinaus schien er nicht zu wissen, und auch die sachkundige Befragung durch seine Vernehmer konnten keine weiteren Fakten zutage fördern. In dieser Nacht schlief Slater ruhig und am nächsten Morgen erwachte er mit keiner besonderen Auffälligkeit, außer einer gewissen Veränderung seines Gesichtsausdruckes. Dr. Barnard, der den Patienten beobachtet hatte, glaubte, in den blassblauen Augen einen gewissen Glanz von besonderer Qualität und in den schlaffen Lippen ein fast unmerkliches Zusammenziehen zu bemerken, das wie eine intelligente Entschlossenheit wirkte. Doch als er befragt wurde, verfiel Slater wieder in sein gewohntes Muster. Er wiederholte lediglich, was er am Vortag gesagt hatte. Am dritten Morgen ereignete sich der erste geistige Anfall des Mannes. Nachdem er sich im Schlaf unwohl gefühlt hatte, brach er in eine so starke Raserei aus, dass die vereinten Anstrengungen von 4 Männern nötig waren, um ihn in einer Zwangsjacke zu fesseln. Die Alienisten lauschten seinen Worten mit großer Aufmerksamkeit, da ihre Neugierde durch die suggestiven, aber meist widersprüchlichen und unzusammenhängenden Geschichten seiner Familie und Nachbarn geweckt worden war. Slater schwärmte mehr als eine Viertelstunde lang in seinen hinterweltlichen Dialekt von großen Lichtgebäuden, Ozeanen des Raumes, seltsamer Musik und schattenhaften Bergen und Tälern. Vor allem aber schwärmte er von einem geheimnisvollen, lodernden Wesen, das ihn schüttelte, auslachte und verspottete. Diese riesige, unbestimmte Persönlichkeit schien ihm ein schreckliches Unrecht angetan zu haben, und es in triumphaler Rache zu töten, war sein größter Wunsch. Um sie zu erreichen, so sagte er, würde er durch Abgründe der Leere schweben und jedes Hindernis, das sich ihm in den Weg stellte, verbrennen. So ging seine Rede weiter, bis er mit größter Plötzlichkeit aufhörte. Das Feuer des Wahnsinns erlosch in seinen Augen und in dumpfer Verwunderung sah er seine Fragesteller an und fragte, warum er doch gefesselt sei. Dr. Barnard löste den ledernen Gurt und legte ihn erst in der Nacht wieder an, nachdem es ihm gelang, Slater zu überreden, ihn aus eigenem Antrieb und zu seinem eigenen Besten anzulegen. Der Mann hatte nun zugegeben, dass er in der Tat manchmal seltsam sprach, obwohl er selbst nicht wusste, warum er dies tat. Innerhalb einer Woche traten zwei weitere Anfälle auf, aus denen die Ärzte jedoch wenig erfuhren. Über die Quelle von Slaters Visionen spekulierten sie lange, denn da er weder lesen noch schreiben konnte und offenbar nie eine Legende oder ein Märchen gehört hatte, waren seine prächtigen Bilder völlig unerklärlich. Dass sie keiner bekannten Sage oder Romanze entstammen konnten, wurde vor allem dadurch deutlich, dass sich der unglückliche Verrückte nur in seiner eigenen einfachen Art ausdrückte. Er schwärmte von Dingen, die er nicht verstand und nicht deuten konnte. Dingen, von denen er behauptete, sie erlebt zu haben, die er aber nicht durch eine normale oder zusammenhängende Erzählung erfahren haben konnte. Die Alienisten waren sich bald einig, dass abnormale Träume die Ursache des Problems waren. Träume, deren Lebendigkeit den wachen Verstand dieses im Grunde minderwertigen Mannes eine Zeit lang völlig beherrschen konnte. Mit der gebotenen Formalität wurde Slater wegen Mordes angeklagt, wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen und in die Anstalt eingewiesen, in der er sich als eine bescheidene Person entwickelte. Ich habe gesagt, dass ich ein ständiger Spekulant in Bezug auf das Traumleben bin, und daher können Sie den Eifer ermessen, mit dem ich mich dem Studium des neuen Patienten widmete, sobald ich die Fakten seines Falles vollständig ermittelt hatte. Er schien eine gewisse Freundlichkeit in mir zu spüren, die zweifellos von dem Interesse herrührte, das ich nicht verbergen konnte, und von der sanften Art, mit der ich ihn befragte. Nicht, dass er mich jemals während seiner Anfälle erkannt hätte, wenn ich atemlos an seinen chaotischen, aber kosmischen Wortbildern hing. Er erkannte mich dennoch in seinen ruhigeren Stunden, wenn er an seinen vergitterten Fenster saß und Körbe aus Stroh und Weide flochte und sich vielleicht nach der Freiheit in den Bergen sehnte, die er nie wieder genießen konnte. Seine Familie meldete sich nie, um ihn zu sehen. Wahrscheinlich hatte sie nach der Art der dekadenten Bergbewohner einen anderen vorübergehenden Kopf der Familie gefunden. Allmählich empfand ich ein überwältigendes Erstaunen über die verrückten und fantastischen Vorstellungen von Joe Slater. Der Mann selbst war sowohl geistig auch als sprachlich bedauernswert minderwertig. Doch seine glühenden, titanischen Visionen, die er in einem barbarischen und unzusammenhängenden Jargon beschrieb, waren zweifellos Dinge, die sich nur ein überlegendes oder sogar außergewöhnliches Gehirn vorstellen konnte. Wie, so fragte ich mich oft, konnte die stumpfe Vorstellungskraft eines degenerierten Catskill-Bewohners Anblicke heraufbeschwören, deren bloßer Besitz einen lauernden Funken von Genialität verriet? Wie konnte ein so hinterweltlicher Dummkopf auch nur eine Ahnung von jenen glitzernden reichen himmlischen Glanzes und Raumes bekommen, von denen Slater in seinem rasanten Delirium schwärmte? Mehr und mehr neigte ich deshalb zu der Überzeugung, dass in der bemitleidenswerten Persönlichkeit, die vor mir kauerte, der ungeordnete Kern von etwas steckte, das ich nicht begreifen konnte. Etwas, das meine erfahrenen, aber weniger fantasievollen medizinischen und wissenschaftlichen Kollegen bei weitem nicht verstehen konnten oder nicht wollten. Und dennoch konnte ich dem Mann nichts Bestimmtes entlocken. Die Summe all meiner Nachforschungen war, dass Leiter in einer Art halbkörperlosen Traumleben durch prächtige und gewaltige Täler, Wiesen, Gärten, Städte und Paläste des Lichtes wanderte oder schwebte. In einer Region, die für den Menschen grenzenlos und unbekannt war. Er war dort kein Bauer oder Degenerierter, sondern ein Geschöpf von Bedeutung und lebendigem Leben, das sich stolz und dominant bewegte und nur von einem gewissen, tödlichen Feind gebremst wurde. Diese Gestalt schien ein Wesen von sichtbarer und doch ätherischer Struktur zu sein und nicht menschlich zu sein. Slater hatte ihn nie als Mann oder als etwas anderes als ein Ding bezeichnet. Aus der Art und Weise, in der Slater auf dieses Ding anspielte, hatte ich den Eindruck, dass er und das leuchtende Wesen sich auf gleicher Augenhöhe begegneten und dass der Mann in seinem Traumleben selbst ein leuchtendes Wesen der gleichen Rasse wie sein Feind war. Dieser Eindruck wurde durch sein häufiges Verweisen auf das Fliegen durch den Raum und das Verbrennen von allem, was sein Vorankommen behinderte, unterstützt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dennoch waren diese Vorstellungen in rustikalen Worten formuliert, die völlig unzureichend waren, um sie zu vermitteln. Ein Umstand, der mich zu der Schlussfolgerung brachte, dass, wenn es tatsächlich eine Traumwelt gab, die mündliche Sprache nicht ihr Medium für die Übertragung von Gedanken war. Könnte es sein, dass ich geistigen Emanationen gegenüberstand, die das Geheimnis erklären würden, wenn ich nur lernen könnte, sie zu entdecken und zu lesen? Ich erzählte den älteren Ärzten nichts von diesem Ding, denn das mittlere Alter ist skeptisch, zynisch und abgeneigt, neue Ideen zu akzeptieren. Zudem hatte mich der Leiter der Anstalt erst kürzlich in seinem väterlichen Ton gewarnt, dass ich mich überarbeitete, dass mein Geist eine Pause brauchte. Seit langem war ich der Überzeugung, dass das menschliche Denken im Wesentlichen aus atomarer oder molekularer Bewegung besteht, die sich in Ätherwellen von Strahlungsenergie wie Wärme, Licht und Strom umwandeln lässt. Diese Überzeugung hatte mich schon früh dazu veranlasst, die Möglichkeit der Telepathie oder der mentalen Kommunikation mit Hilfe geeigneter Apparate in Betracht zu ziehen. Und ich hatte in meiner Studienzeit eine Reihe von Sende- und Empfangsinstrumenten vorbereitet, die den klobigen Vorrichtungen ähnelten, die in der drahtlosen Telegrafie in jener rohen, vorradiotischen Zeit verwendet wurden. Diese hatte ich zusammen mit einem Kommilitonen getestet, aber ohne Ergebnis, und sie bald darauf zusammen mit anderen wissenschaftlichen Krimskrams für eine mögliche spätere Verwendung weggepackt. Jetzt, in meinem intensiven Wunsch, das Traumleben von Joe Slater zu erforschen, suchte ich diese Instrumente wieder und verbrachte mehrere Tage damit, sie für den Einsatz zu reparieren. Als sie wieder vollständig waren, ließ ich keine Gelegenheit aus, sie zu testen. Bei jedem Ausbruch von Slaters Gewalttätigkeit befestigte ich den Sender an meiner Stirn und den Empfänger an seiner. Hierbei nahm ich ständig feinfühlige Anpassungen für verschiedene hypothetische Wellenlängen der geistigen Energie vor. Ich hatte nur wenig Ahnung davon, wie die Gedankeneindrücke, wenn die erfolgreich übertragen wurden, eine intelligente Reaktion in meinem Gehirn hervorrufen würden. Ich war mir jedoch sicher, dass ich sie erkennen und interpretieren konnte. Dementsprechend setzte ich meine Experimente fort, obwohl ich niemanden über ihre Art informierte. Am 21. Februar 1901 war es dann endlich soweit. Wenn ich über die Jahre zurückblicke, wird mir klar, wie unwirklich es erscheint, und manchmal frage ich mich, ob der alte Dr. Fenton nicht recht hatte, als er alles meiner aufgeregten Fantasie zuschrieb. Ich erinnere mich, dass er mir damals mit großer Freundlichkeit und Geduld zuhörte, als ich es ihm erzählte, aber danach ein Nervenpulver gab und den halbjährigen Urlaub arrangierte, mit dem ich in der nächsten Woche abreiste. In dieser schicksalhaften Nacht war ich sehr aufgewühlt und beunruhigt, denn trotz der hervorragenden Pflege, die er erhalten hatte, lag Joe Slater eindeutig im Sterben. Vielleicht war es die Freiheit in den Bergen, die er vermisste, oder vielleicht war der Aufruhr in seinem Gehirn zu heftig für seinen eher trägen Körper geworden. Unabhängig davon, was der Auslöser war, flackerte die Flamme der Vitalität in seinem dekadenten Körper nur noch schwach. Gegen Ende war er schläfrig und als die Dunkelheit hereinbrach, fiel er in einen unruhigen Schlaf. Ich schnallte ihm nicht die Zwangsjacke an, wie es üblich war, wenn er schlief, denn ich sah, dass er zu schwach war, um gefährlich zu werden, selbst wenn er noch einmal in geistiger Verwirrung erwachen würde, bevor er verging. Ich setzte ihm und mir die beiden Enden meines kosmischen Radios auf den Kopf, in der Hoffnung, in der kurzen verbleibenden Zeit eine erste und letzte Botschaft aus der Traumwelt zu erhalten. In der Zelle mit uns war ein Pfleger, ein mittelmäßiger Kerl, der den Zweck des Apparates nicht verstand und auch nicht daran dachte, sich nach meinem Verlauf zu erkundigen. Als die Stunden verstrichen, sah ich, wie sein Kopf unbeholfen in den Schlaf sank, aber ich störte ihn nicht dabei. Ich selbst, eingelullt vom rhythmischen Atmen des Gesunden und des Sterbenden, nickte wohl etwas später ein. Der Klang einer seltsam lyrischen Melodie war es, der mich erregte. Akkorde, Schwingungen und harmonische Ekstasen hallten leidenschaftlich von allen Seiten wider, während vor meinem entzückten Auge das überwältigende Schauspiel höchster Schönheit aufblitzte. Wände, Säulen und auch Schieftrave aus lebendigem Feuer loderten strahlend um den Ort, an dem ich in der Luft zu schweben schien, und erstreckten sich nach oben zu einer unendlich hohen gewölbten Kuppel von unbeschreiblicher Pracht. In dieses Schauspiel palastartiger Pracht mischten sich, oder besser gesagt verdrängten sie es zuweilen, in kaleidoskopischen Wechsel Blicke auf weiten Ebenen und anmutige Täler, hohe Berge und einladende Grotten. Bedeckt mit jedem lieblichen Attribut der Landschaft, das mein entzücktes Auge sich vorstellen konnte, und doch ganz aus einem glühenden, ätherischen, plastischen Gebilde bestehend, das in seiner Beschaffenheit ebenso viel von Geist wie von Materie hatte. Während ich starrte, erkannte ich, dass mein eigenes Gehirn den Schlüssel zu diesen bezaubernden Metamorphosen innehatte. Jeder Anblick, der sich mir bot, war derjenige, dem ein wechselnder Geist am meisten zu sehen wünschte. Inmitten dieses elysischen Reichs lebte ich nicht wie ein Fremder, denn jeder Anblick und jedes Geräusch war mir vertraut, so wie es schon seit ungezählten Äonen der Ewigkeit der Fall gewesen war und wie es auch in den kommenden Ewigkeiten sein würde. Danach näherte sich die strahlende Aura meines Bruders des Lichtes und hielt Zwiespräche mit mir von Seele zu Seele mit einem stillen und vollkommenen Gedankenaustausch. Es war die Stunde des nahenden Triumphes, denn war mein Mitwesen nicht endlich aus einer entwürdigenden periodischen Knechtschaft entkommen, für immer entkommen und bereit, dem verfluchten Unterdrücker bis in die äußersten Felder des Äthers zu folgen, damit über ihn eine flammende kosmische Rache ausgeübt werden konnte, die Sphären erschüttern würde. So schwebten wir eine kurze Zeit, als ich ein leichtes Verschwimmen und Verblassen der Objekte um uns herum wahrnahm, als ob eine Kraft mich auf die Erde zurückrufen würde, wo ich am wenigsten hin wollte. Die Gestalt in meiner Nähe schien auch eine Veränderung zu spüren, denn sie beendete allmählich ihr Gespräch und bereitete sich darauf vor, die Szene zu verlassen. Sie verschwand aus meinem Blickfeld mit einer Geschwindigkeit, die etwas geringer war als die der anderen Objekte. Ein paar weitere Gedanken wurden ausgetauscht und ich wusste, dass der Leuchtende und ich in die Knechtschaft zurückgerufen werden würden, obwohl es für meinen Bruder des Lichtes das letzte Mal sein würde. Da die traurige Planetenhülle fast aufgebraucht war, würde mein Gefährte in weniger als einer Stunde frei sein, um den Unterdrücker entlang der Milchstraße und vorbei an den hiesigen Sternen bis an die Grenzen der Unendlichkeit zu verfolgen. Ein deutlicher Schock trennte meinen letzten Eindruck von der verblassenen Lichtszene, von meinem plötzlichen und etwas beschämten Erwachen und dem Aufrichten in meinem Stuhl, als ich sah, wie sich die sterbende Gestalt auf der Couch zögernd bewegte. Joe Slater war aufgewacht. Denn auch wahrscheinlich zum letzten Mal. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass auf den fahlen Wangen Farbtupfer leuchteten, die vorher nie dagewesen waren. Auch die Lippen schienen ungewöhnlich zu sein, sie waren fest zusammengepresst, wie durch die Kraft eines stärkeren Charakters, als Later es gewesen war. Schließlich begann sich das ganze Gesicht zu verkrampfen und der Kopf drehte sich ruhelos mit geschlossenen Augen. Ich weckte den schlafenden Pfleger nicht, sondern richtete die leicht verrutschten Stirnbänder meines telepathischen Radios neu aus, in der Absicht, eine eventuelle Abschiedsbotschaft des Träumers zu erfassen. Der Mann, der Joe Slater, der Dekadente aus dem Catskills gewesen war, blickte mich nun mit einem Paar leuchtender großer Augen an, deren Blau sich auf subtile Weise zu vertiefen schien. Weder Wahnsinn noch Erwartung waren in diesem Blick zu erkennen, und ich fühlte mich, als zweifelte ich nicht daran, dass ich ein Gesicht sah, hinter dem sich ein aktiver Geist von hohem Rang verbarg. An diesem Punkt wurde sich mein Gehirn eines stetigen äußeren Einflusses bewusst. Ich schloss die Augen, um meine Gedanken tiefer zu konzentrieren, und wurde durch die Gewissheit belohnt, dass meine lang ersehnte geistige Botschaft endlich eingetroffen war. Jeder übermittelte Gedanke formte sich rasch in meinem Geist, und obwohl keine eigentliche Sprache verwendet wurde, war meine gewohnte Assoziation von Vorstellung und Ausdruck so groß, dass ich die Botschaft in gewöhnlichem Englisch zu empfangen schien. John Slater ist tot, kam die seelenverwandte Stimme von jenseits der Mauer des Schlafes. Meine geöffneten Augen suchten in neugierigem Entsetzen die Schmerzensliege, doch die blauen Augen blickten noch immer ruhig und das Antlitz war noch immer intelligenzbelebt. Es ist besser, wenn er tot ist, denn er war nicht mehr in der Lage, den aktiven Intellekt des kosmischen Wesens zu ertragen. Sein grobstofflicher Körper konnte die notwendigen Anpassungen zwischen dem ätherischen Leben und dem Leben auf dem Planeten nicht vornehmen. Er war zu sehr ein Tier, zu wenig Mensch, doch gerade durch seine Unzulänglichkeit bist du gekommen, um nicht zu entdecken, denn die kosmische und die planetarische Seele sollten sich zu Recht niemals begegnen. Er war 42 Jahre euer irdischen Jahre lang mein Pein und mein tägliches Gefängnis. Ich bin ein Wesen wie das, das du selbst in der Freiheit des traumlosen Schlafes wirst. Ich bin dein Bruder des Lichtes und ich bin mit dir in den strahlenden Tälern geschwebt. Es ist mir nicht gestattet, eurem wachsenden Erdenselbst von eurem wirklichen Selbst zu erzählen, aber wir sind alle Wanderer in weiten Räumen und Reisende in vielen Zeitaltern. Nächstes Jahr mag ich im dunklen Ägypten wohnen, das du Alt nennst, oder im grausamen Reich von Zhongshan, das in 3000 Jahren kommen wird. Du und ich sind in den Welten gedriftet, die um den roten Arktarus taumeln, und haben in den Körpern der Insektenphilosophen gewohnt, die stolz über den vierten Mond des Jupiters krabbeln. Wie wenig muss es wissen, um seine eigene Ruhe zu bewahren. Von dem Unterdrücker kann ich nicht sprechen. Ihr auf der Erde habt unwissentlich seine ferne Gegenwart gespürt. Ihr, die ihr, ohne es zu wissen, seinen blinkenden Leuchtfeuer im Namen Algol, der Dämonenstern, gegeben habt. Um den Unterdrücker zu treffen und zu besiegen, habe ich mich seit Äonen vergeblich bemüht, zurückgehalten durch körperliche Hindernisse. Heute Nacht gehe ich als Nemesis und trage gerechte und flammende katastrophale Rache. Seht mich am Himmel in der Nähe des Dämonensterns. Ich kann nicht länger sprechen, denn der Körper von Joe Slater wird kalt und starr und die groben Gehirne hören auf, so zu vibrieren, wie ich es wünsche. Du warst mein einziger Freund auf diesem Planeten, die einzige Seele, die mich in der abweisenden Form, die auf dieser Couch liegt, wahrgenommen und gesucht hat. Wir werden uns wiedersehen. Vielleicht in den leuchtenden Nebeln des Schwertes des Orion, vielleicht auf einer trostlosen Hochebene im prähistorischen Asien, vielleicht in unerinnerten Träumen heute Nacht, vielleicht in einer anderen Form in einem Äon, wenn das Sonnensystem weggefegt sein wird. An diesem Punkt hörten die Gedankenwellen abrupt auf und die blassen Augen des Träumers, oder sollte ich sagen des Toten, begannen fischig zu glänzen. Halb betäubt ging ich zur Couch hinüber und tastete nach seinem Handgelenk, fand es aber kalt, steif und pulslos vor. Die fahlen Wangen wurden wieder blass und die dicken Lippen fielen auf und enthüllten die abstoßend fauligen Reißzähne des degenerierten Joe Slater. Ich erschauderte, zog eine Decke über das abscheuliche Gesicht und weckte den Pfleger. Dann verließ ich die Zelle und ging schweigend in mein Zimmer hinein. Ich hatte ein hartnäckiges und unerklärliches Verlangen nach einem Schlaf, an dessen Träume ich mich nicht erinnern sollte. Die Krönung. Welch schlichte Geschichte der Wissenschaft kann sich einer solchen rhetorischen Wirkung rühmen? Ich habe lediglich einige Dinge dargelegt, die mir als Tatsachen erschienen, und es ihnen überlassen, sie so auszulegen, wie sie es wollen. Wie ich bereits zugegeben habe, leugnet mein Vorgesetzter, der alte Dr. Fenton, die Realität von allem, was ich erzählt habe. Er beteuert, ich sei vor lauter Nervosität zusammengebrochen und bräuchte dringend den langen Urlaub bei vollem Gehalt, den er mir so großzügig gewährt hatte. Er versicherte mir bei seiner Berufsehre, dass Joe Slater nicht mehr als ein minderwertiger Paranoider war, dessen fantastische Vorstellungen aus den kruden, vererbten Volksmärchen stammen müssen, die selbst in den dekadentesten Gemeinschaften kursieren. All das hat er mir erzählt, und doch kann ich nicht vergessen, was ich in der Nacht nach Slaters Tod am Himmel sah. Damit Sie, lieber Leser oder Hörer, mich nicht für einen voreingenommenen Zeugen halten, muss die Feder eines anderen dieses letzte Zeugnis hinzufügen, das vielleicht den Höhepunkt liefert, den Sie erwarten. Ich zitiere den folgenden Bericht über den Stern Nova Persei, wortwörtlich über den Seiten der bedeutenden astronomischen Autorität, Professor Garrett P. Service. Am 22. Februar 1901 entdeckte Dr. Anderson aus Edinburgh, nicht weit von Algol entfernt, einen wunderbaren neuen Stern. Kein Stern war zuvor an dieser Stelle sichtbar gewesen. Innerhalb von 24 Stunden war der Fremde so hell geworden, dass er Capella in den Schatten stellte. In ein oder zwei Wochen war er sichtbar verblasst und im Laufe einiger Monate war er mit dem bloßen Auge kaum noch zu erkennen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.